Der tägliche Kampf gegen Cyberkriminelle hat zahlreiche Facetten und tritt aufgrund der immer schlagzeilenträchtigeren Attacken mehr und mehr in den Vordergrund. Einen entscheidenden Beitrag in Sachen Cyberabwehr liefert das Spezialistenteam des BKA. Unser Thema heute? Wie das Bundeskriminalamt in Sachen Cybercrime agiert.
IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, bei der ich mich besonders freue, mit Carsten Maywirt, den Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt, begrüßen zu können. Hallo Herr Maywirt.
Hallo Herr Schindler.
Und bevor wir einen Blick auf die konkreten Fälle des Cybercrime-Teams werfen, wollen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Grundlagen der BKA-Arbeit werfen. Herr Maywirt, können Sie uns kurz beschreiben, welche Position Sie beim BKA innehaben und was Ihre Aufgaben sind?
Ja, ich führe den Dienstgrad Direktor beim Bundeskriminalamt und leite die Abteilung Cybercrime. Die Abteilung Cybercrime ist eine von 11 Abteilungen im Bundeskriminalamt und hat über 300 Beschäftigte. Und wir beschäftigen uns mit der Bekämpfung der Cybercrime. Und das meint die Cybercrime im engeren Sinne, wie wir das bezeichnen. Das heißt also schwere Angriffe, die malwarebasiert sind, wo sich die Angriffe gegen die Systeme, gegen die Netze, gegen Daten in den Systemen richten. Also beispielsweise Ransomware-Angriffe oder DDoS-Attacken. Und das andere Feld sind Darknet-Ermittlungen. Das heißt, wir ermitteln gegen die Betreiber und Administratoren von illegalen Marktplätzen im Darknet.
Jetzt haben Sie gerade schon Ransomware genannt. Das ist auch aus unserer Sicht von den Sophos Labs, höre ich das ständig, dass das so eigentlich die Gefahrensituation Nummer eins zurzeit ist. Wie sieht es dann Ihrer Meinung nach aus in Deutschland? Ist Ransomware tatsächlich ganz vorne in Sachen Gefahren und gibt es auch Fallzahlen oder Statistiken, die Sie vielleicht mit uns teilen können?
Ja, es ist so, dass die Cybercrime ganz allgemein ständig steigende Zahlen verursacht. Im Lauf der vergangenen Jahre ist das festzustellen. Wir geben ja jährlich die polizeiliche Kriminalstatistik heraus und dann kann man einen klaren Trend erkennen, dass Delikte mit analoger Tatbegehung eigentlich eher fallen sind und Delikte, die im Internet oder über Internet verbundene Infrastrukturen durchgeführt werden, steigend sind. Im Bereich der Cybercrime konnten wir von 2015 bis 2020 eine Verdopplung der Zahlen feststellen. Wir hatten dann in 2021 nochmal eine 12-prozentige Steigerung, was auch sehr bemerkenswert ist. In Deutschland wissen wir, dass 9 von 10 Unternehmen betroffen sind von Cybercrime-Angriffen. Wir wissen, dass es über 200 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft in einem Jahr gibt. Wir wissen auch, dass es ein hohes Dunkelfeld gibt nach wie vor. Wir sehen, dass bestimmt nur eine von 10 Straftaten polizeilich angezeigt wird. Und ja, es ist richtig, die Ransomware-Angriffe sehen wir als stärkste Bedrohung derzeit. Das kann man auch sehen an der Steigerung der Lösegeldforderungen um über 300%, die es in der Vergangenheit gegeben hat.
Wenn wir jetzt mal so auf den Arbeitsalltag kommen Ihres Teams. Klar, auf der einen Seite sitzen Sie natürlich relativ viel vor dem Bildschirm, drückt das Wort Cyber ja schon aus, aber Sie sind ja im Prinzip auch in der realen Welt unterwegs. Welche Befugnisse und Aufgaben haben Sie denn?
Ja, wir sind so ein bisschen auf zwei Standbeinen stehen wir als Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. Wir sind Zentralstelle der deutschen Cybercrime-Bekämpfung und dabei zuständig für die Strategieentwicklung bei der Cybercrime-Bekämpfung. Wir machen politische Beratung des Innenministeriums bei rechtspolitischen Forderungen. Und wir sind auch Service- und Solution-Provider der deutschen Cybercrime-Bekämpfung. Das heißt, wir unterstützen die Cybercrime-Dienststellen in den Bundesländern mit Informationen und auch mit Tools, um die Ermittlungen dort besser durchführen zu können. Und das zweite Standbein sind dann eigene Ermittlungen, die wir durchführen. Gemäß dem Bundeskriminalamtsgesetz sind wir zuständig bei Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen in Deutschland und auf Bundesbehörden.
Jetzt haben Sie gerade den Austausch mit den Behörden genannt. Spielt es auch auf internationaler Ebene eine Rolle? Ich sage mal, gerade bei uns von den Labs her kenne ich es, dass einfach der Austausch von Telemetriedaten und anderen Informationen sehr, sehr wichtig ist, um im Prinzip den international agierenden Kriminellen auf die Spur zu kommen. Ist das auch ein wichtiger Punkt bei Ihrer Arbeit, der Austausch, jetzt mal abgesehen von den lokalen Behörden, mit den internationalen Behörden?
Ja, es ist so, dass quasi jedes Ermittlungsverfahren der Cybercrime internationale Bezüge aufweist. Entweder sind die Infrastrukturen im internationalen Bereich gehostet in anderen Ländern oder die Täter kommen aus anderen Ländern. Und insofern weisen alle Ermittlungen immer internationale Bezüge auf. Wir arbeiten in Deutschland als sogenannter SPOC für die Europol-Kooperation und für die Interpol-Kooperation. Wir haben ein Netz aus Premium-Partnern. Wir arbeiten sehr eng beispielsweise mit den Dienststellen der US-Amerikaner zusammen. Wir haben enge Beziehungen in die Niederlande, nach Frankreich und Großbritannien. Und wir haben auch bilaterale Beziehungen in Ländern, die für die Cybercrime-Bekämpfung eine größere Rolle spielen. Das heißt also die Ukraine beispielsweise oder aber auch der gesamte europäische Raum, auch der asiatische Raum mit Südkorea auch ein wichtiger Partner.
Wenn wir auf der internationalen Ebene gerade mal bleiben, jetzt haben wir ja, sagen wir mal, wenn Sie Ukraine angesprochen haben oder auch letztes Jahr gab es ja dann mit den großen Energieversorgern, da waren ja verschiedene Hacks, die dann im Prinzip die kritischen Infrastrukturen auch betroffen haben. Ist da eine Zunahme zu erkennen in dem Angriff auf kritische Infrastrukturen, beziehungsweise gibt es da nochmal Sonderregeln bei Ihrer Arbeit, wenn es um diese sehr sensiblen Bereiche geht? Oder gehen Sie da im Prinzip gleich vor, egal wo jetzt eine Attacke erfolgt?
Natürlich spielen kritische Infrastrukturen eine große Rolle bei unseren Aufgaben. Ich erwähnte ja bereits, dass wir eine originäre Ermittlungszuständigkeit haben bei Angriff auf kritische Infrastrukturen. Das heißt, die stehen bei uns dann schon im Fokus. Die Abarbeitung läuft dann natürlich in Form von Ermittlungen wie bei Ermittlungen gegen andere Unternehmen, die nicht zu den kritischen Infrastrukturen zählt, genauso ab. Wir versuchen hier eine enge Kooperation mit der Wirtschaft durchzuführen. Das heißt, mit Verbänden aus der Wirtschaft, mit einzelnen großen Wirtschaftsunternehmen auch, führen wir bilaterale Kooperationen durch, um entsprechende Transparenz zu schaffen und auch eine Awareness für die Bedrohungen, die bei der Cybercrime herrschen.
Soweit jetzt mal zum theoretischen Part. Können Sie vielleicht ein paar konkrete Fälle nehmen, in denen beispielhaft ein bisschen die Arbeit Ihres Teams veranschaulicht werden kann?
Ja, wir haben zwei sehr erfolgreiche operative Maßnahmen durchgeführt. Eine in 2021 im Januar, der Takedown der Emotet-Infrastruktur. Emotet war bis dato die gefährlichste Schadsoftware. Die Gruppierung hat viele Ziele weltweit, aber auch gerade in Deutschland angegriffen. Wir haben hier 2018 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und haben die kriminelle Infrastruktur, die die Täter benutzt haben, um die Straftaten durchzuführen, aufklären können. Wir haben uns in einer internationalen Allianz zusammengefunden mit den Amerikanern, mit den Franzosen, den Niederländern, den Kanadiern, den Briten, den Kollegen aus Litauen und auch aus der Ukraine. Und wir konnten gemeinsam einen Plan entwickeln, wie wir diese Infrastruktur quasi zerstören, runternehmen, sie unschädlich machen, sodass keine weiteren Straftaten mehr durchgeführt werden können. Und wir haben auch den Erfolg gehabt, dass wir den Systemadministrator dieser kriminellen Infrastruktur ermitteln konnten. Der befand sich in der Ukraine und wir haben entsprechende Rechtshilfeersuchen gestellt. Die ukrainischen Kollegen haben diesen Mann festgenommen, haben eine Durchsuchung bei ihm durchgeführt, haben ihn vernommen. Er ist kooperativ gewesen, hat uns Zugang verschafft zu den C2-Servern und wir hatten damit die Kontrolle über die gesamte Infrastruktur. Und dann haben wir was gemacht, was vorher noch keiner vor uns gemacht hat. Ein sehr innovativer Ansatz. Wir haben die Schadsoftware nochmal verteilt an alle Opfer des Botnetzes mit dem Ziel, diese Opfer den Tätern zu entreißen. Und dazu haben wir eine neue Range von IP-Adressen mitgeschickt und haben die Opfersysteme quasi auf unsere freundliche Infrastruktur, die wir vorher aufgebaut hatten, umgelenkt und konnten so diese Rechner, kompromittierten Rechner, den Tätern wegnehmen. Und parallel dazu haben wir die Server, die Täter hatten mehrere hundert Server global verteilt, gehostet, auch den Tätern wegnehmen. Und damit war diese Operation von großer Nachhaltigkeit geprägt. 10 Monate lang war die Gruppierung nicht in der Lage, erneut Straftaten durchzuführen, Systeme zu kompromittieren. Man hat dann nach 10 Monaten ein erstes Lebenszeichen wieder gehabt der Emotet-Gruppierung. Im Augenblick gibt es auch wieder ein etwas größeres Aufkommen, aber sie haben nach wie vor nicht die Schlagkraft, die sie vor unseren Ermittlungen hatten.
Das heißt, es geht zum einen klar darum, die Hintermänner festzusetzen, aber auch einfach die Infrastruktur nachhaltig einzuschränken oder praktisch zu vernichten, um da möglichst langfristig einen positiven Outcome zu haben, jetzt von Seite des Cybercrime gesprochen.
Ja, unsere Strategie ist da durchaus etwas differenzierter. Natürlich geht man erstmal davon aus, dass wenn man Ermittlungen führt, auch die Täter festnehmen und der Strafverfolgung zuführen möchte. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Ziel, dass wir Täter identifizieren. Täter befinden sich aber häufig auch, wir nennen das, in sicheren Häfen. Das heißt, in Ländern, mit denen Kooperation etwas schwieriger ist. Und insofern konzentrieren wir uns bei unserer Arbeit auch darauf, Infrastrukturen zu zerstören und den Tätern es damit nicht mehr möglich zu machen, ihre Straftaten durchzuführen.
Infrastrukturen, da sind wir dann auch relativ schnell ja beim Darknet. Da sind Sie auch aktiv und haben Sie da irgendwelche Beispiele oder Fälle, wo Sie sagen, da war es ein besonders vorbildhaftes Vorgehen oder ein besonders erfolgreiches Vorgehen?
Ja, wir hatten in diesem Jahr im April eine sehr erfolgreiche Operation. Und zwar haben wir ermittelt gegen die Betreiber des Hydra Market. Das ist der bis dato größte Marktplatz im Darknet gewesen. Die hatten 2020 einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro. Die hatten 17 Millionen Kunden auf der Plattform und 19.000 Anbieter. Und wir konnten die kriminelle Infrastruktur, die die Täter gehostet hatten, um diesen Marktplatz am Leben zu halten, identifizieren, aufklären, Zugang zu dieser Infrastruktur zu bekommen. Und wir konnten diese Infrastruktur übernehmen und quasi auch den Tätern wegnehmen. Und das Beste dabei war, dass wir auf den Servern auch noch Gelder gefunden hatten. Die Täter hatten für die Händler auf diesem Marktplatz verpflichtend einen sogenannten Bitcoin-Mixer angeboten. Das heißt, sämtliche Zahlungen mussten über diesen Bitcoin-Mixer laufen. Und insofern haben wir dann entsprechende Gelder gefunden. Das waren Bitcoins im Wert von umgerechnet damals 23 Millionen Euro, die wir den Tätern wegnehmen konnten. Es hat ein paar Stunden gedauert, bis die in unserem Polizeiwallet waren. Aber die Zeit haben wir uns gegönnt.
Das soll auch so sein. Ja, das deckt sich eigentlich mit unseren Erfahrungen jetzt auf Herstellerseite, dass die Cyberkriminellen eigentlich da mittlerweile einen echten Industriezweig aufgebaut haben, der sehr auf Servicegedanke setzt und auch auf Möglichkeiten, dass jeder, der genug Geld hat, sozusagen auch sehr komplizierte Angriffe fahren kann. Sehen Sie das genauso oder wie sehen Sie da die weitere Entwicklung in dem Bereich, ich sage jetzt mal nicht Security as a Service, sondern eher Hacking as a Service?
Ja, wir können seit 2015 in etwa beobachten wir das, eine Underground Economy, die sich sehr stark professionalisiert hat, hohe Arbeitsteilung, sehr hohe Effizienz. Das heißt, es hat sich so eine illegale Dienstleistungswirtschaft gebildet, vor unser aller Augen, wenn Sie das so wollen. Eine Dienstleistungsgesellschaft, bei der man sich nicht mehr persönlich kennen muss, sondern wo die einzelnen Serviceleister mit ihren Nicknames sich auf Marktplätzen treffen und dann ihre verschiedenen Services anbieten. Wir haben da insgesamt 9 illegale Branchen ausgemacht. Das sind beispielsweise Serviceleistungen für das Coden einer Malware oder aber auch das Verfremden einer Malware, so ähnlich wie das Umlackieren eines Tatfahrzeuges als spezieller Service und auch Services, damit die gängigen Antivirensysteme die Malware nicht erkennen kann. Es gibt Marktplätze, da können Sie sich eindecken mit illegal erlangten Daten, also E-Mail-Adressen, Passwörtern, Account-Daten, Bankdaten, Kreditkartendaten, alles, was Sie brauchen. Und diese Daten sind quasi so der Rohstoff für die Cyberkriminellen, um ihre Taten vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Sie können diese Informationen dazu auch einem kleinen animierten Film entnehmen, den wir auf der Webseite des BKAs anbieten. Das Ganze nennt sich dann Underground Economy und ganz speziell Cybercrime as a Service.
Okay, super interessant. Da werden wir sicherlich mal hinschauen. Ja, erstmal danke für die Einblicke jetzt in die Arbeit vom BKA. Abschließend fände ich es noch ganz schön, wenn Sie vielleicht so ein paar Tipps nennen könnten oder Infos, was denn konkret abläuft, wenn jetzt jemand eine Meldung zu einem Cybervorfall macht. Muss der dann bei der Polizei anrufen? Gibt es da eine bestimmte Hotline beim BKA direkt? Und wenn so eine Meldung gemacht wird, wie läuft es dann hinterher ab? Wie sieht das weitere Vorgehen von Ihrer Seite aus? Und welche Behörden sind da dann involviert?
Ja, wir haben in Deutschland ja ein gutes und bewährtes System aus Länderpolizeien und Bundespolizeien. Wir haben im Bereich der Cybercrime spezialisierte Cybercrime-Dienststellen und wir haben zentrale Ansprechstellen Cybercrime in allen Landeskriminalämtern in Deutschland und beim Bundeskriminalamt, an die sich jeder wenden kann, auch unabhängig davon, ob jemand Opfer geworden ist oder nicht. Und wir haben im Bundeskriminalamt dann natürlich auch noch eine Quick Reaction Force, das heißt ein kleines Team, das mit kurzer Vorlaufzeit 24/7 einsetzbar und sofort handlungsfähig ist. Das ist teilweise auch in den Bundesländern vorhanden. Wir sind beim Bundeskriminalamt sowieso mit unserem Dauerdienst 24/7 quasi erreichbar. Wenn Sie genaueres wissen wollen, gehen Sie auch einfach auf die Webseite des BKAs. Da gibt es einen Flyer und der Flyer informiert dazu, was wir tun und wie wir erreichbar sind. Zunächst mal in einem konkreten Fall, gehen wir mal davon aus, ein Unternehmen wäre betroffen von einem Cyberangriff, meinetwegen auch einem Ransomware-Angriff. Dann, wenn sich das Unternehmen bei uns meldet, erschließen wir zunächst den Sachverhalt. Wir beraten zunächst, meistens erstmal telefonisch und dann kooperieren wir natürlich auch mit dem technischen Dienstleister, den das Unternehmen zu Rate zieht und können natürlich dann auch über das BSI möglicherweise weitere Dienstleister empfehlen.
Okay, danke schön. Wenn Sie zum Schluss noch Unternehmen in puncto Cybersicherheit einen Rat geben können oder einfach wie sie sich verhalten sollten, was würden Sie Ihnen am liebsten mit auf den Weg geben?
Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen einen Notfallplan hat. Man muss sich vorher Gedanken machen, nicht erst, wenn die Straftat passiert ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dieser Notfallplan, der muss eins enthalten, was ganz wichtig ist, nämlich polizeiliche Anzeige erstatten. Wir können nur dann die Täter ermitteln und gegen diese Art der Kriminalität vorgehen, wenn wir Kenntnis von diesen Straftaten, von den Sachverhalten haben. Insofern ist es wichtig, Anzeige zu erstatten.
Super, vielen Dank, Herr Maywirth. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und hoffe, dass möglichst viele Unternehmen dann dem Rat auch folgen.
Sehr gerne, Herr Schindler.
Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.